Mund auf.
Ja.
Dann schönen guten Abend auch von meiner Seite. Genau, ich wurde dazu aufgefordert, mich noch kurz vorzustellen. Wie gesagt, ich bin Daniel. Ich promoviere momentan an der Uni in Frankfurt in der Humangeografie zu eigentlich was ganz anderem, und zwar zu Protestbewegung gegen die europäische Krise. Vielleicht nicht mehr allzu viel mit dem zu tun, zu was ich jetzt hier spreche. Ich habe aber in meinem Studium relativ viel mich mit Neoliberalisierung und Gentrifizierung auseinandergesetzt und habe da jüngst dieses kleine Büchlein zum Recht auf die Stadt veröffentlicht. Und ich glaube, so ist auch diese Anfrage zustande gekommen und weshalb ich jetzt hier sitze. Und genau, die Frage, die an mich gerichtet wurde oder was ich gebeten wurde zu tun, was ich versuchen werde zu tun in den nächsten paar Minuten, war so ein bisschen über Gentrifizierung zu sprechen, aber halt eben nicht nur, sondern zu versuchen, das ein bisschen einzubetten und so ein bisschen zu versuchen zu verorten, wie das aktuell so mit stadtpolitischen oder auch so halt gesellschaftspolitischen Großwetterlage irgendwie zusammenhängt. Und weshalb jetzt hier auch nochmal dieser Begriff des Neoliberalismus auftaucht, weil ich glaube, um auch die Diskussion vielleicht ein bisschen allgemeiner führen zu können, man sich irgendwie über Gentrifizierung irgendwie halt Größe zu diskutieren, man sich auch ganz allgemein über neoliberale Stadtentwicklung ein bisschen was vergegenwärtigen sollte, weshalb ich jetzt auch damit anfangen werde. Zuerst mal möchte ich halt eben, wie gesagt, anfangen mit so ein paar Worten zu dieser Neoliberalisierung der städtischen und dann auf diese Frage der Gentrifizierung einzugehen. Und da muss ich mal auf die Zeit schauen, wie das dann genau aufgehen wird mit dem Recht auf Stadt. Genau, ich habe einen Vortrag halt geplant gehabt, bevor ihm ganz klar war, wie das hier sich heute Abend genau aussehen wird. Und dort schaue ich einfach mal. Genau. Beginne ich dann. Genau, also um diesen Begriff des Neoliberalismus so ein bisschen fassen zu können, hier mal ein Zitat aus so einem Buch, das David Harvey, vielleicht vielen ein Begriff, nicht ein Begriff ist, ist quasi in der quasi kritischen Stadtforschung, Recht auf Stadt, hat er relativ viel geschrieben, hat eine lange Tradition zum eher marxistischen Zugang auf Stadt und Stadtforschung. Und er schreibt zum Neoliberalismus, dass Neoliberalismus ist in erster Linie eine politische, ökonomische Theorie, die davon ausgeht, dass menschliches Wohlbefinden und Wohlstand am besten durch die Freisetzung der unternehmerischen Freiheit, also in Klammer Privatisierung, innerhalb einer institutionellen Einbettung, welche die privaten Eigentumsrechte, freier Markt und freier Handel garantiert, zu erreichen ist. Also das mal so als ganz allgemeines Schlagwort, was hinter so dieser Ideologie steckt. Was bedeutet das in der so realpolitischen Ausprägung der letzten Jahre? Bedeutet das halt irgendwie, dass in eigentlich fast allen gesellschaftlichen Sphären irgendwie marktorientierte Lösungen irgendwie bevorzugt werden und dass das der Zugang ist und praktisch mittlerweile fast alle gesellschaftlichen Probleme, sei das Klimawandel bis hin zu Stadtentwicklung, was auch immer, alles wird irgendwie vermarktlicht, wird irgendwie einen Preis gegeben und das ist so im Prinzip so die Kernlogik dahinter. Und das steckt im Prinzip auch hinter dem zweiten Schlagwort der Kommodifizierung, also quasi, dass fast alles halt irgendwie zu einer Ware umgewandelt wird und dann fast alles, womit wir uns quasi in unserem Alltagsleben uns irgendwie in Kontakt kommen, dass es halt irgendwie eine Warenförmigkeit zugesprochen bekommt, also irgendwie auch bepreist wird und somit auch handelbar wird. Aber gleichzeitig, neben diesen ganzen Freihandelsabkommen, die im Zuge der Neoliberalisierung eben ganz eng verkoppelt werden, war es aber auch so, dass das ganz intensiv auch quasi finanzmarktliche Liberalisierung einhergegangen ist. Und ich habe da mal so eine Grafik, ich weiß nicht, ob man das genau sieht, aber ich finde die eigentlich ganz spannend, weil, man sieht da, also im Prinzip dieser ganz steil, also diese rote Kurve, die man da sieht, das ist die Entwicklung des Dow Jones Index von 1900 bis im Prinzip 2009 ist das, glaube ich. Also dieser Einbruch, der da am Schluss kommt, das ist die Subprime-Krise, die im Prinzip bis heute irgendwie so diskutiert wird, also wo halt die Finanzmärkte so zusammengebrochen sind. Aber was man auf jeden Fall gut sieht, ist dieser Anstieg, der da doch unglaublich abrupt und schnell kommt, irgendwie so ab den 1970ern, das geht im Prinzip auf die Liberalisierung des Finanzmarkts zurück Und das wird dann nachher, ich komme dann darauf, warum ich das zeige, weil es für die Stadt doch relativ relevant ist. Und die unteren Balken, die man da sieht, wenn wir jetzt auch nochmal nach hinten schauen, da sieht man dort ein bisschen verschiedene Farben. Also der ganz, also dieser ganz oberste Balken, den man da sieht, das ist im Prinzip die Finanzwirtschaft und quasi die Menge an Kapital, die da umgesetzt wird, also im Verhältnis quasi zu der globalen Wertschöpfung. Und wenn man nochmal schaut, wo quasi die Warenproduktion, also die Realwirtschaft, ist dieser kleine grüne Balken da in der Mitte und im Prinzip dieser ganz kleine Balken, der da ganz unten noch ist, das ist der, der auf den Welthandel zurückzuführen ist. Aber diese ganz hellgelbe Balken, der da ganz rechts ist, das ist im Prinzip der, der auf Finanzspekulation zurückzuführen ist. Und es soll im Prinzip, ich will damit nicht mit so ein Bild öffnen, um quasi so Tür und Tor für, so eine, sagen wir mal, vereinfachte Kapitalismuskritik und so ein Banker-Bashing öffnen, aber ich glaube, es ist wichtig, um zu verstehen, was mit Städten passiert, sich dessen ein bisschen zu vergegenwärtigen, wie krass, wie stark das zugenommen hat, das spekulative Element auf Finanzmärkten. Um zum Neoliberalismus zurückzukommen, glaube ich, dass man doch immer wieder betonen muss, und man kann das nicht genug oft betonen, dass es ein politisches Projekt ist und dass es nicht einfach nur dass es halt durch Lobbyarbeit ganz klar von Interessen durchgesetzt wurde und dass es irgendwie Gründe gibt, die dafür ausschlaggebend waren, dass es in den 1970er Jahren durchgesetzt werden konnte. Und die Gründe waren relativ vielschichtig, ich kann jetzt auch nicht wirklich so tief darauf eingehen, aber dennoch, glaube ich, ist diese Folie der Krise des Fordismus in den 60er Jahren relativ relevant, dass es halt eine Probleme gab, marktwirtschaftlich, dass man neue Lösungen finden musste, um die Wirtschaft anzutreiben. Aber gleichzeitig gab es eigentlich auch seit den 1950er Jahren intensive Lobbyarbeit für dieses Projekt der Neoliberalisierung, was dann dazu führt, dass, glaube ich, Milton Friedman 1972 den Sieg des Projekts verkündet bei einem Treffen von so einer kleinen Lobbygruppe und sagt, der Neoliberalismus hat gewonnen. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, und das wird oft vielleicht so ein bisschen nicht so gerne gehört, aber dass quasi diese Idee des Neoliberalismus und doch irgendwie auch sehr, sehr stark verankert ist oder zumindest Aspekte dessen aufgenommen hat, was eine linke Kritik auch am Fordismus also war. Also es gab damals eine intensive Kritik an starren Strukturen, an Vereinen, also quasi an, dass überhaupt nichts möglich ist. Die Stadtpolitik wurde damals auch massiv kritisiert dafür, dass irgendwie jegliche Entfaltungsmöglichkeit unmöglich wäre, vor allem diese doch brachialen Betonbauten, die damals hochgezogen wurden in großem Stile, die waren auch intensiver Kritik ausgesetzt. Was sie dazu geführt hat, ist ganz viele Anpassungen, die irgendwie in Teilen auch aufgenommen wurden, so wie BürgerInnenbeteiligungen. Das waren schon auch Sachen, die halt irgendwie auch aus diesen Protestbewegungen rausgekommen sind. Und das ist, glaube ich, ich sage das, weil es, glaube ich, ein weiterer Punkt ist, der man sich vielleicht für so einen Neoliberalisierungsprozess irgendwie dann auch wieder im Zusammenhang mit Städten vergegenwärtigen muss. Das ist ein unglaublich adaptives Ideologie ist. Also die hat geschafft, unglaublich viele Brüche in sich aufzusaugen und es immer wieder zu bearbeiten und immer wieder irgendwie sich selbst wieder zu neu zu entwickeln. Genau. Und das hat jetzt alles mit Städten zu tun. Was man sagen muss, dass in den letzten Jahren, also das im Prinzip eigentlich seit dem Ende der 80er Jahren, wird es quasi in Teilen der Wissenschaft doch sehr stark diskutiert, dass es sowas wie eine Neoliberalisierung der städtischen gegeben hat. Und dabei wird aber auch immer darauf verwiesen, dass es eigentlich immer was sehr, sehr Lokales ist. Also es gibt nicht so die neoliberale Stadt und so funktioniert sie, sondern das sind halt irgendwie diesen es ist ein gewisses Set von Politiken, auf die ich dann nachher noch kurz eingehen versuche, die halt immer wieder sehr unterschiedlich in sehr angepassten Arten und Weisen aufgenommen wurden und halt irgendwie auch zu einer Veränderung von Politik geführt hat. Und somit muss man sagen, dass wenn man sich das auf der städtischen Ebene anschaut, dass man doch betonen muss, dass es eigentlich immer extrem pfadabhängig war. Also es gibt nicht diesen einen goldenen Weg der Neoliberalisierung. Gleichzeitig ist es aber auch so, und das stellt sich so ein bisschen die Frage, aber ich glaube, das ist quasi die Stadtforschung nicht ganz unrecht, hat sie nicht ganz unrecht damit, wenn halt immer wieder betont wird, dass ganz viele von diesen Politiken, also diese ganz konkreten Ausformungen von neoliberalen Wettbewerbsgedanken, von Vermarktlichung von Gütern, dass es ganz oft in Städten auch ausprobiert wurde. Also das ist ganz wichtige, dass diese lokalen Projekte, diese lokalen Experimente unglaublich wichtig waren, auch für die Entwicklung dieser, sagen wir mal, globalisierten Idee von Neoliberalismus. Und da wird immer wieder das Beispiel New York angefügt, das in den 1970er Jahren kurz vor dem Bankrott stand. Gleichzeitig war es so, dass es Probleme gab was mit der Währung, also nicht einfach quasi nach dem alten Muster die Krise bewältigt werden konnte und so New York irgendwie massiv Druck aufgebaut hat, dass irgendwie der Finanzmarkt liberalisiert wird, um den eigenen Finanzplatz zu stärken. Also da war es irgendwie so, dass die Stadtpolitik selbst unglaublich aktiv war, solche Politiken einzufordern. Und ein Film, den ich spannend finde, den man auf jeden Fall mal schauen kann, ist von Michael Moore, Roger and Me. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Aber da zeigt er halt irgendwie auf, wie dieses Flint, Michigan, das halt irgendwie ein hochindustrialisierter Ort war, extrem wichtig für die amerikanische Autoindustrie, in den 1980ern einfach diese ganze Industrie zusammenkollabiert und eine Fabrik nach dem anderen schließt. Und dann die Stadtpolitik versucht, quasi so selbstständig irgendwie so eine Wirtschaftsförderung aufzubauen, Investorinnen und Investoren anzuziehen. Also wie halt die Stadtverwaltung plötzlich selbst irgendwie sich komplett so selbst in einem neuen Verhältnis sieht und anfängt irgendwie auf eine ganz neue Art und Weise Politik zu machen. Und gleichzeitig haben aber auch Verschiebungen, die quasi so auf der nationalstaatlichen Ebene gelaufen sind, also wie der Rückzug aus dem Sozialversicherungswesen, hat halt dazu geführt, dass ganz viel Druck irgendwie auch von Aspekten, wie zum Beispiel auch Wohnen, dass manchmal das früher zum Teil Ländersache war oder auch Nationalstaat, auf der nationalstaatlichen Ebene angesiedelt waren, halt irgendwie der Druck auf Städte weitergegeben wurde und Städte dazu gezwungen hat, irgendwie neue lokale Formen von Politik zu finden, um mit diesem neuen Druck umgehen zu können. Und somit sind diese ganz konkreten Projekte, die in Städten entwickelt wurden, ziemlich wichtig, um auch zu verstehen, was das irgendwie genau ist. Wo bin ich jetzt? Ich habe jetzt ein bisschen was übersprungen, ich komme jetzt nochmal darauf zurück. Ich habe da nochmal ein Bild von Frankfurt drauf, weil ich glaube, was man im Zusammenhang mit dieser Neoliberalisierung doch durchaus sehen kann, ist, dass sich eine unglaublich starke sozialräumliche Fragmentierung eingesetzt hat. Also gerade auf städtischer Ebene hat sich ein sehr, sehr starker Wettbewerb zwischen Kommunen eingesetzt. Der hat irgendwie dazu, irgendwie die Logik war halt irgendwie, jede Stadt ist oder jede Kommune ist für sich selbst zuständig. Und dann gab es halt plötzlich einen extremen Wettbewerb um Steuerzahlerinnen, um Gewerbe, Industrien, dass die sich halt irgendwie ansiedeln, was halt dazu geführt hat, dass Kommunen sehr stark irgendwie angefangen haben, sich irgendwie auch zu konkurrieren, in Wettkampf getreten sind und irgendwie auch so sehr, sehr kleinräumliche, sehr fragmentierte Muster etabliert haben. Und ich meine, um das ein bisschen zu zeigen, wie fragmentiert das sein kann, habe ich jetzt ein paar Beispiele aus Frankfurt nochmal mitgebracht. Weil, ich meine, so aus dem deutschen Kontext ist es schon so, dass es irgendwie oft so als doch irgendwie sehr wirtschaftlich starke Region dargestellt wird, irgendwie, der es gut geht. Und wenn man dann aber mal so ein bisschen ins Kleinere hineinschaut, das ist eine Karte von der Rhein-Main-Region. Also Frankfurt ist da in der Mitte, da wo F steht, WI ist Wiesbaden, MZ ist Mainz, DA Darmstadt. Also es ist eine relativ große Karte. Und da sieht man halt schon zum Beispiel, dass in Frankfurt relativ ein kleiner, also ein verhältnismäßig kleiner Anteil an geringfügig entlohnten Beschäftigten wohnen. Wenn man dann aber die gleiche Karte anschaut mit der Arbeitslosenquote 2010, da sieht man jetzt plötzlich ein ganz anderes Muster. Da ballen sich plötzlich die Arbeitslosenzahlen in Frankfurt doch deutlich. Wenn man noch mal weitergeht mit den Einkommensteuern, das finde ich eine relativ spannende Karte, weil man halt diesen Speckgürtel um Frankfurt enorm gut sieht, wo halt mit günstigen Steuern, mit relativ eine doch krassen quasi so Vermarktungspolitik, irgendwie so sehr gut bezahlte Arbeitenden und Arbeiter aus dem Frankfurter Bankensektor halt diesen Vordertaunus geholt werden, die dann da die Steuern zahlen und nicht in Frankfurt, was dann halt dazu führt, dass der Schuldenstand 2009 halt irgendwie, also es korrespondiert halt irgendwie ganz gut, wenn man sich diese Karten mal anschaut. Und das, ich glaube, da kann man ganz gut sehen, wie fragmentiert oder wie kleinteilig solche Muster irgendwie auch mal noch herausbilden können. Wenn man dann nochmal dann in die Stadt selbst hineingeht, also quasi sich mal die Stadt Frankfurt anschaut, dann zeigen die Graphen die Grundrenteentwicklung für Wohnflächen bei Mehrfamilienhäusern in Frankfurt. Und das sind die Stadtteile, die da auf der Seite angezeigt sind. Oh Wunder, das Westend ist quasi, ich meine, da sieht man halt ganz gut, wie unterschiedlich auch quasi so Bodenrenten in der gleichen Stadt, die irgendwie halt irgendwie so eine, quasi wo irgendwie so ein Prozess vermeintlich stattfindet, halt die Grundrenten komplett unterschiedlich aussehen. Also wie halt ganz unterschiedliche Niveaus an Bodenpreisen vorherrschen und dann halt irgendwie, und das ist im Prinzip auch so ein bisschen ein Zugang, um über Gentrifizierung zu diskutieren. Also weil es halt so im Prinzip so die, ich würde mal argumentieren, dass das so die sehr lokale Ausprägung diese Fragmentierung darstellt. Aber dazu komme ich nachher nochmal zurück. Wenn man dann in die Stadtteile, ich habe jetzt diese Karte nicht mitgebracht, man könnte in diese Stadtteile noch einmal reingehen und nochmal anschauen, wie sich diese Bodenrente unterschiedlich für Neubau, zum Beispiel im Gallus, das da hier ist, in diesem dritten Block und das unterste, den GFZ 1,6. Das ist Gallus, da wird nebendran wird jetzt gleich das Europaviertel gebaut und wenn man sich da anschaut, und also das Europaviertel hat eine Bodenrente, die praktisch irgendwie auf der Höhe vom Westend liegt und es liegt im Prinzip mitten im Gallus drin. Also da sieht man irgendwie auch, wie krass kleinräumig und wie geballt sich solche Konflikte irgendwie auch unterschiedlich darstellen lassen. Genau, aber ich komme jetzt nochmal zurück auf diese Frage von Neoliberalisierung und versuche jetzt noch einmal so ein bisschen darzustellen, was vielleicht so als Kernaspekte davon genannt werden können, wenn man auf Städte schaut. Also um das nochmal so ein bisschen größer aufzuspannen und nicht nur Gentrifizierung anzuschauen. Also ich glaube, wenn man sich die städtische Entwicklungen in den letzten Jahren anschaut, dann kann man einen intensiven Prozess beobachten, wo doch massiv privatisiert wurde. Eigentlich durch Deutschland hindurch wurden auch unter anderem auch große Teile der Wohnungsbaugesellschaften privatisiert, das ganz oft zum Teil auch von den Städten selbst. Also es war oft so, dass die Städte halt irgendwie vielleicht das gar nicht explizit privatisiert haben, aber aus der städtischen Baugesellschaften privates Unternehmen gemacht haben, das quasi mit Renditeauftrag an die Stadt quasi Gewinn erbringen muss. Also das ist ein privates Unternehmen, das aber der Stadt gehört, aber dazu führt, dass im Prinzip die gesamten Unternehmen halt komplett autonom für sich arbeiten können und irgendwie dann auch keine politische Rechenschaft mehr ablegen müssen. Also das ist eigentlich einer der Hauptaspekte, den man ganz oft bei diesen Privatisierungen sieht, dass sie einerseits halt ganz so klassische Verkäufer sind, aber andererseits, dass es ganz oft irgendwie auch so politische Konstrukte sind, um politischen Zugriff auf Aspekte von städtischem Leben entziehen zu können. Und ich glaube, Wohnen ist eines der klassischen Beispiele, wo das ganz oft passiert. Dann aber auch so quasi im Inneren von Kommunen wurden ganz, ganz oft die Verwaltungen umstrukturiert, dass die halt irgendwie sich ganz klar jetzt auch irgendwie so an ökonomischen Standards ausrichten müssen, dass Verwaltungsapparate halt irgendwie sehr konsequent auch finanzielle Rechenschaft ablegen müssen und auch ganz oft irgendwie an finanziell doch eher knappe Leine gehalten werden. Dann ein Aspekt, den sich auch auf jeden Fall fast durch alle Städte, also durch viele Städte zumindest hindurchzieht, sind Prozesse von Aufwertung und Verdrängung. Und es muss nicht immer nur Gentrifizierung sein. Also Aufwertung kann durchaus einfach irgendwie auch quasi mal so ein Neubauviertel sein, wo halt irgendwie ganz explizit nichts mehr gebaut wird für Leute, die halt vom unteren Preisniveau, also sich eine günstigere Wohnung suchen müssten. Und genau. Dann den Städtewettbewerb habe ich schon angesprochen, aber das ist auf jeden Fall auch etwas, was halt zu einer sehr krassen Verbreitung auch von so, wenn man so, ich weiß nicht, Das ist so ein Beispiel, was dafür oft auch verwendet wird, ist so diesen Aspekt von Creative Cities, also das halt so ein Kreativitätsstandort gebraucht wird, um sich selbst zu vermarkten. Das hat in gewissen Orten ganz gut funktioniert, oft aber auch nicht. Und ein weiterer Aspekt, den man in Städten doch eigentlich durchwegs verfolgen kann, ist eine zunehmende Steigerung von Sicherheitspolitiken, also dass irgendwie stärker poliziert wird, dass wenige Freiräume vorhanden sind, plötzlich dass Videokameras aufgehangen werden, um halt irgendwie auch so dieser Logik zu genügen, dass halt Städte halt ganz oft irgendwie, also zumindest die Zentren von Stadt ganz oft irgendwie dazu zu Einkaufsstraßen geworden sind, wo eigentlich alles andere als Konsum irgendwie auch fast nicht mehr möglich ist. Und ich glaube, damit kann man ganz gut zu dieser Frage von Gentrifizierung überleiten und nochmal so ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen zu fokussieren von dem aus, also von dem, wo wir jetzt angefangen haben, diese Neoliberalisierung. Und weil ich glaube, dass wenn man von diesen Aspekten, von denen die ich aufgezählt habe, quasi im Zusammenhang dieser Gentrifizierungspolitik ganz sicher irgendwie diese Privatisierung und quasi Vermarktlichung eine Rolle spielt, aber auch so Aufwertungs- und Verdrängungsprozesse, Städtewettbewerb, Sicherheitspolitiken, das sind alles Aspekte, die man irgendwie so im Zusammenhang mit Gentrifizierung irgendwie erleben kann. Also vielleicht so Sicherheitspolitiken ist vielleicht nicht unbedingt so naheliegend, aber trotzdem zum Beispiel jetzt in Leipzig, wo in Connewitz jetzt gerade eine neue Polizeistation eingerichtet wird, wo die Kameraüberwachung eingeführt wurde, das sind schon ganz so Prozesse, die man halt irgendwie, die ganz oft mit Gentrifizierung einhergehen. Und insofern kann man es, glaube ich, nicht ganz losgelöst voneinander diskutieren. Wichtig ist dennoch, glaube ich, dass man sich bewusst ist, dass Gentrifizierung, oder von etwas, was heute so eigentlich auch so osmotisch auf Gentrifizierung bezeichnet wird, im engeren Sinne so Verdrängung und soziale Spaltung innerhalb von der Stadt eigentlich nicht wirklich was Neues darstellt. Also Friedrich Engels hat in seinem zur Lage der Arbeiterklasse in England 1845 schon die Segregation innerhalb der Stadt kritisiert und angemahnt, dass es da ein Problem gibt. Henri Lefebvre, der in den 1960er Jahren quasi diese These, also diese Parole des Rechtes auf die Stadt geprägt hat, arbeitet sich ganz intensiv an dieser Frage von Verdrängung aus Städten ab und kritisiert im Prinzip die ökonomischen Aufwertungsprozesse von Innenstädten und dass halt ganz viele Menschen an den Stadtrand gedrängt werden. Also es sind Themen, die eigentlich immer wieder aufkommen und eigentlich so eine kapitalistische Vergesellschaftung von Stadt auf jeden Fall eigentlich von Anfang an durchziehen. Und dennoch glaube ich, und das darauf würde ich nachher noch versuchen, so ein bisschen einzugehen, glaube ich, gibt es einige Aspekte, die man benennen kann, warum das heute doch in Teilen was anderes ist, also warum Gentrifizierung doch warum es eine Rechtfertigung dafür gibt, das heute nochmal anders anzusprechen als in der historischen Kontinuität, vielleicht wie das in den 1840er Jahren oder auch in den 1960er Jahren angesprochen wurde. Aber genau. Um das mal so ein bisschen noch logisch aufzurollen, was ist eigentlich Gentrifizierung und was ist mit diesem Begriff gemeint, was soll das eigentlich? Was damit angesprochen wird, ist auf einer ganz grundsätzlichen Ebene einfach mal so eine ganz tiefgreifende und soziale, aber auch ökonomische Aufwertung von Stadtteilen, wo auch Verdrängungsprozesse einher mitgehen. Also das ist quasi ein gleichzeitiger Prozess von Aufwertung mit Verdrängung. Und ganz oft ist es irgendwie so, dass wenn man irgendwie über Gentrifizierung spricht, irgendwie so gibt es halt diesen klassischen Diskurs von wegen, dass es halt, dass es so ein ganz langsamer Prozess ist, da irgendwie ein Haus ums nächste, wo irgendwie Pioniere kommen und irgendwie mal in ein Haus einziehen, das ein bisschen hübsch machen und dann wird unten eine Bar eingerichtet und dann kommt irgendwie, finden das andere Leute auch hübsch und ziehen da auch hin. Also in Stadtteile, die vormals halt irgendwie günstig, also relativ billig waren und ziehen da hin und es wird halt ganz oft so als so sehr kleinteilige, sehr individuell geprägte Prozess dargestellt. Der halt wirklich so Haus um Haus abläuft. Und das ist, ich glaube, das hatte eine gewisse Zeit durchaus seine Berechtigung, von diesem Prozess so zu sprechen. Und man konnte das in Teilen tatsächlich auch sehen, dass es in gewissen Stadtteilen, also Ruth Glass, die diesen Begriff der Gentrifizierung geprägt hat, 1964 in London. Da war das tatsächlich so ein kleinräumiger Prozess. Und man hat das tatsächlich auch in ganz vielen Orten gesehen, dass das so abläuft. Heute, glaube ich, wird es zunehmend schwierig, von so einem so kleinteiligen Prozess zu sprechen. Dafür haben die Akteurinnen und Akteure, die in diesem Prozess beteiligt sind, haben sich ziemlich gewandelt. Und auch so diese Rolle von diesen kreativen, jungen, meistens auch irgendwie linken Pionieren in Stadtteilen, die ist eigentlich in den allermeisten Fällen verschwunden. Also die gibt's so in der Form fast nirgends mehr. Auch wenn das immer noch ein Teil des Diskurses ist, aber glaube ich, man kann es trotzdem allgemeiner fassen mittlerweile. Ich glaube, man sollte es auch allgemeiner fassen. Genau. Und was ist denn neu heute? Also was passiert denn eigentlich? Und ich glaube, da muss man noch einmal quasi auf diese Rolle eingehen, die Städte in der heutigen Gesellschaft haben, und darum noch einmal quasi einen Anschluss schaffen an das, was ich vorhin zur Neoliberalisierung versucht habe zu sagen. Wenn man sich anschaut, was in den letzten Jahren und passiert ist, dann zeigt sich, dass Städte ganz, ganz intensiv, auch im Zuge dieses Wandels, quasi der Tertiarisierung von Produktionsaspekten, dass Städte heute quasi in der Innenstadt eigentlich nicht mehr Orte der Produktion darstellen. Also es sind Orte, Innenstädte sind sauber geworden sozusagen. Dieser Dreck, der irgendwie mal mit Innenstädten verbunden wurde, den gibt es nicht mehr. Oder an ganz, ganz vielen Orten. In Westeuropa gibt es ihn nicht mehr. Ich meine, auf ganz vielen Orten der Welt gibt es ihn durchaus noch. Aber wenn man jetzt mal diesen Kontext hier anspricht, dann sind doch die Industriezentren aus den Städten mehr oder weniger an ganz vielen Orten eigentlich verschwunden. Was dazu geführt hat, dass dieser Prozess der Superurbanisierung, der eigentlich in den 1950er, 1960er, 1970er Jahre unglaublich dominant war, diese Leute halt aus den Innenstädten rausgezogen sind, raus auf die grüne Wiese, ihre Einfamilienhäuschen gebaut haben. Dieser Prozess hat enorm nachgelassen und stattdessen hat irgendwie so eine Bewegung eingesetzt, irgendwie zurück, also die man so zurück in die Stadt nennen kann. Also es gibt ganz viele Städte, die eigentlich so bis in die 1970er, 1980er Jahre irgendwie schrumpfende Städte waren, haben heute wieder ein enormes Städtewachstum zu verzeichnen. Also dass zum einen halt irgendwie der Druck auf städtischen Raum enorm zugenommen hat. Was gerade Fragen von unter dem Aspekt von quasi von der kapitalistischen Logik von Bodenvermarktung hat dazu führt, dass die Bodenpreise in ganz fast allen städtischen Räumen unglaublich angestiegen sind. Das ist ein Teil davon. Und der andere Teil davon ist, ich glaube, das kann man vielleicht so ein bisschen vergegenwärtigen, wenn man sich so ein Beispiel anschaut, weil das auch nicht gerade ganz um die Ecke ist, aber wenn man sich anschaut, wie Baupolitik doch an ganz vielen Orten der Welt ein unglaublich wichtiger Teil ist, um quasi Kapital irgendwo auch zu anzulegen. Wenn man zurückgeht, was im Jahr 2000 ist die Dotcom-Blase geplatzt. Das war im Prinzip der Ort, wo quasi halt diese ganze Hochtechnik, Internet, Finanzblase, die sich gebildet hat, die ist damals geplatzt und da wurde unglaublich viel Kapital freigesetzt. Und da kam die Frage auf, was machen wir mit diesem ganzen Kapital? Was soll das eigentlich hin? Was passiert mit dem? Findige Investorinnen und Investoren sind dann auf die Idee gekommen, dass man die Kreditwirtschaft noch einmal ausdehnen müsste. Und mit was tut man das relativ gut? Man verkauft Hypotheken an Menschen, die sich diese Hypotheken eigentlich nicht leisten können. Und das hat einen ganz engen Zusammenhang mit dieser Finanzmarktspekulation. Also das halt irgendwie, das Geld, das halt irgendwie irgendwo auf dieser Welt ist, muss investiert werden, ansonsten zerfällt es im Wert. Also hat man sich neue Anlagemöglichkeiten gesucht und die waren ganz, ganz oft, waren diese Anlagemöglichkeiten in der gebauten Umwelt Immobilien, ganz oft waren es auch Büroimmobilien. Das ist heute, nimmt es gerade zum Beispiel in Frankfurt, nehmen die Büroimmobilien extrem ab an Investitionen. Das hat sich ziemlich ersetzt durch die Investitionen in Wohnungsbau. Aber trotzdem ist es so, dass dieses Investment in gebaute Umwelt ein ganz wichtiger Ort ist, um Kapital auch zu bunkern und irgendwie auch anzulegen. Und wenn man dann quasi diese hellgelbe Balke, der da vorher, den ich vorher mal gezeigt habe, wie diese Finanz, quasi diese Finanzmarktspekulation. Da steckt dann auch wiederum ganz, ganz viel, stecken halt dann diese Kredite auf in irgendeiner Art und Weise, wurden halt wieder verkauft. Also ganz viel von diesem Sekundär- und Tertiärmarkt auf die Finanz, wo Banken darüber handeln und auch irgendwie Geld damit erwirtschaften, hängt in irgendeiner Art und Weise mit Städten zusammen. Und Städte sind so, und das würde ich so argumentieren, im Zuge der Neoliberalisierung, im Zuge dieser Liberalisierung von Markt, zu ganz wichtigen Orten zur Anlage von Finanzkapital geworden. Gleichzeitig, wenn man sich jetzt in der Krise anschaut, die EZB, das ist momentan 0,25%, das glaube ich irgendwie, oder sind sogar Negativprozent Zins mittlerweile. Wo soll man was anlegen? Also ist Bauen von Gebäuden, von Immobilien, ist heute, und ich glaube, das kann man schon irgendwie darüber auch erklären, warum das momentan so unglaublich boomt in deutschen Städten, warum die Preise so krass anziehen, liegt halt daran, dass der Kauf einer Immobilie, der Kauf einer Wohnung, eine vermeintlich sichere Anlage ist für Geld. Also man kann das halt dann irgendwo reinstecken und man muss da selbst gar nicht wohnen. Also ich meine, darum geht es in ganz vielen Fällen gar nicht. Sondern es geht einfach nur darum, das Geld irgendwo zu parken, anzulegen, wo das quasi ein Ort, der nicht die Bank ist, weil man auf der Bank halt irgendwie de facto über die Inflation das Geld verliert. Also haben Städte und gebaute Umwelt einen enorm wichtigen Rolle in dieser neoliberalisierten Form von Politik eingenommen. Gleichzeitig ist aber auch so, dass institutionelle Investorinnen und Investoren viel aggressiver auftreten auf dem Wohnungsmarkt, dass da aber auch ganz viel, ich meine, die Pensionskassen mit dem ganzen Geld sind da ein Riesenanteil dran, also diese ganzen privaten Pensionskassen, die geschaffen wurden, ich meine, es ist auch noch nicht so lange her, dass das gibt. Die investieren sehr gerne auch in Immobilien, weil das halt irgendwie auch eine sichere Anlage darstellt. Und last but not least hat auch Staatlichkeit in ganz vielen Fällen seine Politik gewechselt. Ich meine, ich habe es schon mal angesprochen gehabt, diese Frage von kommunalem Wohnbau, der eigentlich komplett marginalisiert wurde. Also in den 1990er Jahren ist dieses Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz mehr oder weniger demontiert worden. Und seitdem war es dann im Prinzip möglich, dass Kommunen, aber auch der Staat, Länder, aber auch Großunternehmen, die ganz oft im Besitz waren von großen Wohnungsanlagen, dass die privatisiert werden konnten. Und das hat zu einem unglaublichen Druck auch auf den Wohnungsmarkt geführt. Also wenn man sich, es gibt da in Frankfurt, wenn man sich anschaut, gibt es wirklich auch einige von diesen großen Wohnsiedlungen, die veräußert wurden und jetzt in privaten Hand liegen, wo halt wirklich, wenn man sagen kann, da wird einfach quasi Geld rausgezogen ohne Ende, ohne dass da irgendwie jemals auch tatsächlich was investiert wird. Also irgendwie da rennen die Dächer, der Schimmelbefall, also extrem problematische Wohnsituation, aber wird halt einfach nichts gemacht. Und ich glaube, da hat sich halt schon extrem was zugespitzt innerhalb der letzten Jahre oder auch wieder zugespitzt. Genau. Um dann das Ganze vielleicht noch ein bisschen zusammenzubringen, wäre mal noch so ein Versuch, also es ist nicht von mir, sondern von diesen Davidson und Lees, die versucht haben, quasi eine Definition von Gentrifizierung zu bieten, die sich ein bisschen loslöst von dieser sehr engen Definition, von dieser Haus-um-Haus-Geschichte, weil es halt aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, irgendwie schwierig geworden ist, dieser Haus-um-Haus-Prozess überhaupt noch zu sehen. Also den Text, den sie da geschrieben haben, der heißt New Build Gentrification, also Neubau Gentrifizierung, weil sie da drin auch argumentieren, dass mittlerweile halt eben große Investorinnen und Investoren, aber auch die Kommunen ganz oft über das Befördern von Großraumsiedlungen, also halt das Planen von ganzen Stadtteilen oder Großüberbauungen, halt irgendwie auch Gentrifizierung anheizen. Und dass es dann halt oft zum Teil auch ganze Stadtteile abgerissen werden oder das Beispiel kam ja auch, dass halt irgendwie Straßenzeilen abgerissen werden, um darauf neu zu bauen, um an diesem Ort eine erhöhte Rendite einzufahren. Genau. Die Definition, die sie dann vorschlagen, ist halt zu sagen, um von sowas wie Gentrifizierung sprechen zu können, braucht es Aspekte von Reinvestition von Kapital, also dass es Prozesse gibt, dass man sagen kann, okay, in diese Stadtteile, an diesen Orte fließt irgendwie Kapital zurück, da gibt es eine Bewegung hin dazu. Gleichzeitig müsste aber auch so etwas wie eine soziale Aufwertung und ein Eindringen von besser verdienenden Schichten geschehen. Es muss aber auch eine Umwandlung von Landschaft, also Landschaft klingt jetzt im Zusammenhang mit Stadt immer so ein bisschen komisch, aber trotzdem halt so eine Aufhübschung, plötzlich gibt es einen neuen Park, das hat irgendwie auch so das Antlitz diese Stadtteile auch verändert. Und dann aber auch direkte oder indirekte Verdrängung von schlechter verdienenden Schichten. Und ich glaube, dieses direkt oder indirekt ist eine enorm wichtige Ergänzung dazu. Weil diese klassischen Beschreibungen der Gentrifizierung hat oft gesagt wird, okay, da geht halt jemand hin, kauft sich ein Haus, da wohnen Leute drin, die halt irgendwie nicht besonders ein hohes Einkommen haben, die Leute müssen dann ausziehen und neue Leute mit einem besseren Einkommen ziehen dann ein. Das ist eine ganz direkte, ganz handfeste Verdrängung. Wenn man aber, ich weiß nicht, ob es bei euch auch einen Mietspiegel gibt, aber zum Beispiel in Frankfurt ist dieser Mietspiegel so im Prinzip so das Mittel, um auch so eine indirekte Verdrängung voranzutreiben. Also da wird halt irgendwie, glaube ich, alle 2 Jahre werden halt die Mietpreise erhoben und wird geschaut, wie sind die gestiegen, und dann werden halt für so gewisse Zonen Durchschnittsmieten berechnet und gesagt, okay, das ist so die Durchschnittsmiete in der und der Region. Und berechnet werden aber in Frankfurt zumindest nur die Neuvermietungen. Und was halt so viel heißt wie das Beispiel vom Gallus, das ich vorhin schon mal gebracht habe, wenn dann die Zone halt so liegt, dass diese ältere Teil vom Gallus, wo die Mieten tief sind, mit dem Neubauteil vom Europaviertel zusammenfallen, dann müssen die Leute gar nicht in diese Wohnungen einziehen im Gallus, aber trotzdem hat dann der Vermieter oder die Vermieterin das Recht, ohne Grund, also ohne weitere Gründe zu nennen, die Mieten halt einfach den Mietspiegel anzupassen und zu erhöhen. Was halt bedeutet, dass man gar nicht direkt betroffen sein muss jetzt von der Tatsache, dass halt da irgendjemand irgendwie einzieht, quasi in meine Wohnung oder in mein Haus einziehen will, sondern es reicht halt aus, wenn irgendwie in der Nachbarschaft ein Großprojekt gebaut wird, wo dann die Mieten enorm anziehen. Also da gibt es ganz viele halt so Prozesse, die ablaufen, und darum glaube ich, dass dieses Ergänzen um die Perspektive dieser indirekten Verdrängung ziemlich relevant ist, um das irgendwie verständlich zu machen, was das eigentlich soll. Genau. Und wenn man sich so ein bisschen anschaut, was so die Theorien sind, wie Gentrifizierung zustande kommt, da gibt es ganz unterschiedliche. Da gibt es auch einen riesen Streit innerhalb der wissenschaftlichen Community, weil es so einen Teil gibt, der sehr stark dafür plädieren würde, dass es halt so kulturelle Aspekte sind, also dass es Aspekte sind wie, dass sich in gewissen Stadtteilen so eine Idee von Kreativität, Freiheit, politische und soziale Entfaltung etabliert haben. Und das hat ganz oft auch eine Rolle gespielt. Also man muss sagen, dass in ganz vielen Stadtteilen, die sich früh gentrifiziert haben, ganz oft tatsächlich, dass die deutlich liberaler waren. Also es waren tatsächlich auch Orte, wo zum Beispiel sich Frauen die Möglichkeit hatten, aus ganz starren patriarchalen Strukturen auszubrechen, wo aber auch sich Gay-Communities gebildet haben. Also das hat ganz einen wichtigen Teil daran schon auch drin gehabt und wahrscheinlich noch immer. Aber dennoch ist es so, dass ich glaube, dass ich würde nicht sagen, das stimmt nicht. Ich würde nicht sagen, das sind Aspekte, die nicht ein Teil davon sind. Aber trotzdem glaube ich, dass würde ich da schon eher mit Neil Smith mitgehen, der da 1996 versucht hat, mal sich zu überlegen, wie kommt das eigentlich zustande, diese Gentrifizierung. Und dann irgendwie sich auch mal überlegt hat, er bindet es halt so ein, dass er halt so sagt, dass im Zuge der Neoliberalisierung, und ich habe ja vorher die Karten von Frankfurt gezeigt, sich auf ganz unterschiedlichen räumlichen Maßstabsebenen, also halt zwischen Ländern, also zwischen Staaten, zwischen Kommunen, aber auch zwischen Bundesländern, halt irgendwie ein sehr fragmentierte Form von Wettbewerb sich etabliert hat und dass da auch ein extremes Ringen um ökonomische Investment stattfindet. Und er würde dann halt sagen, okay, dieses Ringen, das wir zwischen Staaten um Investitionen sehen, dieses Ringen, das wir zwischen Kommunen um Investitionen sehen, dieses Ringen, das würde er dann auch quasi auf die kleinteilige Ausprägung der Gentrifizierung runterbrechen und würde sagen, genau gleich, wie es halt so diesen Wettbewerb um Investitionen quasi innerhalb der gesamten Stadt gibt, gibt's auch Stadtteile, die halt irgendwie versuchen, in Werk gesetzt zu werden. Und was man sagen muss, gewinnen können in diesem Spiel halt einfach nicht alle. Also es wird immer Verlierer geben, die da halt irgendwie nicht mitmachen können. Und er hat dann halt dieses Konzept der Rent Gap vorgeschlagen, dass immer so, das auch nicht ganz unumstritten ist, weil es mathematisch unglaublich schwierig ist, nachzuweisen, weil man irgendwie nie genau weiß, wie man überhaupt in diese Bodenrenten rankommt. Aber was er argumentieren würde, ist, dass es, wenn zum Zeitpunkt, also wo die Achse halt beginnt, wird ein Haus gebaut. Und es hat dann zum Zeitpunkt, wo es errichtet wurde, hat es quasi den höchsten Wert. Im Laufe der Zeit würde dieser House-Value, also der Wert des Hauses, würde dann halt sinken. Und es gibt eine Zeit, wo quasi diese kapitalisierte Grundrente ganz gut im Einklang steht mit dem, also quasi die Miete, die man da erzielen kann, ganz gut im Einklang steht, also quasi das oberste ist dann der Preis, genau, der man halt irgendwie da errichten kann, dass der ganz gut im Einklang steht mit dem, was da halt irgendwie potenziell auch möglich ist. Also zum Zeitpunkt X, wo das Haus gebaut wird, wird es unter Wettbewerbsbedingungen halt irgendwie so gebaut, dass es in den allermeisten Fällen, wenn nicht gerade irgendwie ein Sozialträger drauf ist, wird es so gebaut, dass das halt irgendwie das Investment stimmt. Sonst würde es nicht gebaut werden. Mit der Zeit aber würde er argumentieren, und das würde er dann natürlich auf ganze Stadtteile übertragen, dass sich halt diese Lücke zwischen dem, was tatsächlich rausgezogen wird aus einem Gebäude und zwischen dem, was potenziell möglich ist, also diese Potential Ground Rent, dass sie sich immer mehr öffnet, weil halt der Wert des Hauses sinkt, weil der Preis des Hauses sinkt, weil die Mieten nicht mehr dementsprechend erhöht werden können, weil halt die Bausubstanz alt ist. Und dann an einem gewissen Punkt wird halt versucht, quasi ein neues Investment zu tätigen, um quasi sich stärker an diese kapitalisierte Grundrente anzupassen. Und was man vielleicht sehen kann in den letzten Jahren oder was man so als These formulieren könnte, ist, dass sich dieser Prozess enorm beschleunigt hat. Also dass der Moment, in dem diese Kluft zwischen kapitalisierter und potenzieller Grundrente gar nicht mehr so groß sein muss, wie das jetzt noch hier irgendwie auf dieser Grafik dargestellt wird, um ein neues Investment anzukurbeln, sondern dass es halt schon viel, viel schneller abzulaufen beginnt. Genau, ich glaube, ich würde jetzt hier doch zu einem Punkt kommen und würde, glaube ich, jetzt dann die Diskussion öffnen wollen. Ich glaube, es ist einfacher, dann vielleicht noch gemeinsam ein bisschen über Möglichkeiten zu diskutieren, was man dagegen tun kann. Ich habe da ein paar Sachen im Hinterkopf, die ich vielleicht irgendwie einwerfen könnte. Aber ich glaube irgendwo, ich möchte jetzt nicht an dieser Stelle hier als Experte auftreten, für was getan werden kann, weil es irgendwie, glaube ich, in den lokalen Kämpfen doch oft sehr viel Wissen darüber gibt. Und würde quasi, glaube ich, das Wort einfach an euch übergeben.